NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Festnahme nach dem U-Bahn-Anschlag von London. UN-Sicherheitsrat demonstriert Einigkeit gegenüber Nordkorea. EU-Finanzminister wollen Internetgiganten stärker besteuern. Ryanair will pünktlicher werden und streicht deshalb Flüge. Bochum feiert mit einem ökumenischen Fest das Lutherjahr. Das Oktoberfest 2017 ist eröffnet. Und wie immer am Samstagabend am Ende der Sendung das Wichtigste vom Sport am Samstag. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Es war der 5. Terroranschlag in London in diesem Jahr. Und nur weil der Sprengsatz in der U-Bahn gestern offenbar nicht richtig zündete, kam diesmal niemand ums Leben. Zwar wurden mehr als 2 Dutzend Menschen verletzt, aber niemand lebensgefährlich. Wie ernst die britische Regierung das Attentat aber nimmt, das lässt sich auch daran ablesen, dass sie die aktuelle Terrorwarnstufe heraufgesetzt hat. Über den gesamten Umfang ihrer Erkenntnisse schweigen die britischen Sicherheitsbehörden im Interesse der Ermittlungen, aber immerhin, ein Verdächtiger wurde festgenommen. Aus London Jens-Peter Marquardt.
Ein 18 Jahre alter Mann in Dover festgenommen, eine Hausdurchsuchung in einem Vorort südlich von London. Die britische Polizei arbeitet auf Hochtouren, um den Anschlag auf die Londoner U-Bahn aufzuklären. Scotland Yard-Chefin Cressida Dick sagte, die Ermittlungen gingen schnell voran und brächten exzellente Fortschritte.
It's a very fast-moving investigation. We've got the full weight of the counter-terrorist police network. We've got our colleagues in the intelligence agencies and government helping in every way they possibly can. We're making some very considerable progress.
Weitere Einzelheiten teilte die Scotland Yard-Chefin nicht mit, aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt. Sicher scheint, dass die Überwachungskameras in der U-Bahn und auf den Bahnhöfen Aufschluss über den mutmaßlichen Täter gegeben haben. Gut möglich, dass sich der Festgenommene von Dover aus aufs europäische Festland absetzen wollte, denn von dort fahren die Schiffe über den Kanal nach Frankreich. Innenministerin Amber Rudd leitete eine weitere Sitzung des Sicherheitskabinetts. Sie bestätigte anschließend, dass der Sprengsatz, den der Täter gestern in einem Waggon der District Line platziert hatte, hochexplosiven Sprengstoff enthielt.
There is no doubt that this was a serious IED.
Es gibt keinen Zweifel, dass dies tatsächlich ein sehr gefährlicher, selbstgebauter Sprengsatz war. Es war Glück, dass er nicht richtig detonierte, sondern nur in Brand geraten ist und damit vergleichsweise geringen Schaden angerichtet hat. Wir müssen jetzt alles tun, damit diese Materialien nicht mehr so leicht erworben und zusammengemischt werden können. Experten vermuten, dass es sich um einen Sprengstoff auf Basis von Wasserstoffperoxid handelt. Ein Stoff, den die Friseure beim Bleichen von Haaren verwenden und der auch bei früheren Anschlägen bereits eingesetzt wurde. Seit der vergangenen Nacht gilt im ganzen Land die höchste Sicherheitswarnstufe kritisch. Das bedeutet, nach Einschätzung der Sicherheitskräfte könnte ein weiteres Attentat unmittelbar bevorstehen. Im Internet hatte sich der sogenannte Islamische Staat zu dem Anschlag bekannt und weitere Taten angekündigt. Die höchste Sicherheitswarnstufe war zuletzt nach dem Anschlag auf das Ariana Grande-Konzert in der Manchester Arena im Mai verhängt worden, bei dem 23 Menschen starben, später aber wieder gesenkt worden. Die höchste Sicherheitsstufe bedeutet, dass jetzt etwa 1000 Soldaten eingesetzt werden, um Plätze und Gebäude zu schützen und die Polizei zu entlasten. Die Polizei kann so die Präsenz auf den Bahnhöfen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln verstärken. Die U-Bahn-Station Parsons Green, wo sich der Anschlag ereignete, ist wieder geöffnet. Busse und Bahnen fahren wieder wie gewohnt. Der Fußballclub FC Chelsea hielt sein Stadion, das neben der U-Bahn-Station Parsons Green liegt, heute geschlossen. Der Fanshop blieb zu, es gab auch keine Stadionführungen. Das Prestigeduell gegen den Londoner Rivalen Arsenal soll morgen aber stattfinden. Der Club hat die Fans aufgerufen, eine Stunde früher zum Stadion zu kommen, wegen der erhöhten Sicherheitskontrollen. Die britische Politik ist derweil immer noch verstimmt über den US-Präsidenten Donald Trump. Er hatte schon kurz nach dem Anschlag auf Twitter geschrieben, die Täter seien Scotland Yard bekannt gewesen. Es ist niemals eine gute Idee, laufende Ermittlungen zu kommentieren. Politiker sollten die Sicherheitskräfte nicht bei ihrer Arbeit stören. Das war sicherlich nicht der hilfreichste Tweet. So der britische Innenstaatssekretär Ben Wallace über US-Präsident Trump.
Jens-Peter Marquardt berichtete aus London. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un lässt sich von den Appellen, den Ermahnungen und den Sanktionsankündigungen der internationalen Staatengemeinschaft offenbar nicht beeindrucken. Sein Ziel sei es, ein Machtgleichgewicht mit den USA herzustellen, wird er von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur zitiert. Die USA ihrerseits unterstreichen, dass sie an der Option eines militärischen Vorgehens gegen Nordkorea festhielten, auch wenn das nicht die erste Wahl sei. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen versuchte nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest vom Freitag in der vergangenen Nacht vor allem die bei den letzten Sanktionsbeschlüssen gefundene Einstimmigkeit gegen Nordkorea zu wahren. Aus New York, Georg Schwarte.
Einigkeit und noch mehr Druck. Mit diesem Rezept hat der Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung in New York auf die jüngste Provokation aus Nordkorea reagiert. Der Raketentest, der bereits zweite in diesem Monat, provokant, illegal, empörend und verantwortungslos, so der britische UN-Botschafter. Die 15 Mitglieder waren sich nach gut 90-minütiger Diskussion hinter verschlossenen Türen einig, es gehe jetzt nicht darum, überstürzt weitere, noch drastischere Sanktionen zu beschließen. Vielmehr müssten die erst am Montag beschlossenen härtesten, jemals verabschiedeten Sanktionen gegen ein Land jetzt von allen komplett und entschlossen umgesetzt werden. Mehrere Sicherheitsratsmitglieder, darunter auch die USA, forderten speziell Russland und China auf, sich an alle Sanktionen in der Resolution zu halten. Der russische UN-Botschafter wiederum sagte später, die Resolution verlange auch diplomatische Verhandlungen. Hier seien jetzt die Amerikaner gefragt. Kommende Woche wird das Thema Nordkorea ganz oben auf der Tagesordnung der 72. Generaldebatte in New York stehen. Präsident Trump, der am Dienstag vor den Vereinten Nationen reden wird, trifft dort am Rande auch seinen chinesischen Amtskollegen, um mit ihm über das weitere Vorgehen im Fall Nordkorea zu beraten.
Der Vorstoß von EU-Kommissionspräsident Juncker, der daran erinnert hat, dass der Euro in allen EU-Ländern eingeführt werden sollte, er wurde beim Treffen der EU-Finanzminister in Tallinn, sagen wir, nicht weiter verfolgt. Viel Anklang fand hingegen ein Vorschlag, der unter anderem aus Deutschland kam, nämlich Internetgiganten wie Google oder Apple in der EU künftig stärker zu besteuern. Aus Tallinn berichtet Pascal Lechler.
Ausgleichssteuer, Google-Steuer oder Digitalsteuer. Noch ist der Name für die neue Steuer nicht gefunden. Was sie aber können soll, das wissen die EU-Finanzminister bereits. Große Internetkonzerne, meist unter US-Flagge, sollen auch in Europa angemessen Steuern zahlen. Dafür soll die neue Steuer sorgen. Das sei nur fair, so Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Tallinn.
Wir wollen ja eigentlich das große, erfolgreiche Unternehmen der digitalen Ökonomie, ähnlich wie die reale Ökonomie, ihren fairen Anteil zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte leisten.
Immer geschickter nutzen Internetriesen legale Steuertricks, um ihre Gewinne klein zu rechnen. Da werden Profite so lange zwischen Ländern verschoben, bis am Ende nur noch eine kleine Steuerzahlung am Firmensitz in einer Steueroase fällig ist. Problem, nur die Großen können diese noch legalen Steuerumwege beschreiten. Der kleine Mittelständler hingegen hat gar keine Wahl. Er zahlt brav daheim seine Steuern. Um nun an das Geld der Internetgiganten kommen zu können, wollen die Europäer die Grundsätze der Besteuerung quasi auf den Kopf stellen. Statt des Gewinns will der Fiskus nun sein Auge auf den Umsatz werfen. Und hier liegt das größte Problem, das weiß auch Schäuble.
Was ist die Gegenleistung, wenn die Gegenleistung gar nicht mehr in der Zurverfügungstellung von Geld, sondern in der Zurverfügungstellung von Daten besteht?
Will heißen, die Frage stellt sich, wie viel Umsatz generiert eigentlich ein Konzern wie Google oder Facebook in Deutschland oder Frankreich? Auch wenn noch keiner genaue Zahlen nennen kann, es geht wohl um viele Milliarden. Sie könnten künftig die Kassen der Finanzämter füllen.
Wenn ich jetzt irgendeine Zahl nenne, weiß ich schon wieder, das ist wie, wenn man bei der Altersgrenze irgendwelche Jahreszahlen nennt. Ne?
Eine neue Steuer weckt natürlich bei fast jedem Finanzminister Begehrlichkeiten. So haben sich in Tallinn bereits 10 weitere Länder hinter den Vorschlag Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens für eine Ausgleichssteuer gestellt. Widerstand kommt momentan vor allem aus Luxemburg und Irland. Kein Wunder, gerade in diesen beiden kleinen Ländern siedeln sich die US-Giganten gerne an. Der niedrigen Steuern wegen, versteht sich. Doch Schäuble ist sich sicher, auch die letzten Zweifler bis Dezember mit ins Boot zu holen. Dann will man bereits im Kreise der EU-Finanzminister über die neue Steuer abstimmen.
So wie ich das hier vorgetragen habe, würden das 27 Kollegen, also wir sind 28 unterschreiben.
Allerdings strebt Schäuble eigentlich eine Lösung auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, an. Dann wären auch Länder wie die USA, die Schweiz oder Japan mit dabei. Ein Alleingang der EU in Sachen Google-Steuer wäre für Schäuble nur eine zweitbeste Lösung.
Aber wie häufig in der Globalisierung ist es eben so, eine zweitbeste Lösung ist im Zweifel besser als gar keine Lösung für eine lange Zeit.
Maltas Finanzminister Scicluna warnte in Tallinn, er hoffe, dass das Vorhaben keine neue Finanztransaktionssteuer werde. Die Steuer auf Börsengeschäfte schlug nämlich zunächst auch hohe Wellen, scheiterte aber am Ende sowohl auf europäischer als auch auf weltweiter Ebene.
Seit in Warschau die nationalkonservative Regierung im Amt ist, liegt sie im Clinch mit der EU-Kommission, die der Meinung ist, Polen entferne sich mit einer ganzen Reihe von Gesetzen von den demokratischen Freiheiten, denen die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sind. Allem voran geht es dabei um die Justizreform. Nun hat das polnische Unterhaus ein Gesetz für die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen verabschiedet, das zwar noch nicht auf der EU-Ebene auf Widerstand stößt, das Kritiker im Land aber in derselben Linie sehen. Aus Warschau Jan Palukat.
Das nun vom polnischen Unterhaus, dem Sejm, verabschiedete NGO-Gesetz sieht die Schaffung eines bei der Ministerpräsidentin angesiedelten nationalen Freiheitsinstituts vor, das künftig staatliche Gelder für den NGO-Sektor verteilen soll. Zusätzlich soll ein weiteres Komitee des öffentlichen Nutzens unter Leitung eines Regierungsmitglieds Projekte von Nichtregierungsorganisationen beurteilen. Oppositionspolitiker sprachen von einem Anschlag auf die Bürgergesellschaft und das, was in Jahrzehnten seit der Wende gewachsen sei. Warschau wolle den NGO-Sektor steuern wie der russische Präsident Putin oder Viktor Orban in Ungarn. Kultusminister Glinski hingegen sagte, es gehe der Regierung um die Stärkung von Nichtregierungsorganisationen, vor allem kleinerer und lokaler Initiativen, die bislang nicht ausreichend unterstützt worden seien. Aus der Regierung hieß es zudem, dass nur ein Bruchteil der Gelder für Polens NGOs aus dem Staatsbudget stammten. Die polnische Regierungschefin Szydło hatte unlängst insbesondere ausländische Stiftungen bezichtigt, die Proteste gegen ihre Regierung im Sommer gesteuert und finanziert zu haben. Kritik an dem Gesetzesvorhaben der polnischen Regierung hatte bereits im Juli die Helsinki-Stiftung für Menschenrechte geübt. Sie befand, das Gesetz über das Nationale Freiheitsinstitut stelle die Unabhängigkeit des polnischen NGO-Sektors in Frage. Künftig würde jede politische Wende im Land unmittelbar auf die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen und ihre Projekte durchschlagen. Das Gesetz muss noch vom Oberhaus, dem Senat, gebilligt und vom Präsidenten unterzeichnet werden, bevor es Gesetzeskraft erlangt.
Der Weltkorrespondent Dennis Yücel und der Menschenrechtsaktivist Peter Steutner, sie sind nur die bekanntesten derjenigen deutschen Staatsbürger, die seit dem gescheiterten Putschversuch im vergangenen Jahr in der Türkei inhaftiert wurden. Alle bisherigen Versuche der Bundesregierung, sie frei zu bekommen, sind gescheitert. Die Bundeskanzlerin will daher jetzt auf wirtschaftliche Maßnahmen setzen. Politiker der Opposition fordern einen härteren Kurs gegen Präsident Erdogan. Aus Berlin Volker Schaffranke.
54 Deutsche befinden sich derzeit in türkischer Haft. Davon wurden allein 19 Personen in diesem Jahr inhaftiert, die übrigen im Zeitraum von 2006 bis 2016. Nicht nur die deutschen Gefangenen, auch die Provokationen des türkischen Präsidenten Erdogan belasten die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Kanzlerin Angela Merkel sprach sich jetzt dafür aus, den wirtschaftlichen Druck auf die Türkei zu erhöhen. Wir werden unsere Zusammenarbeit weiter zurückfahren müssen und Projekte auf den Prüfstand stellen, sagte sie in einem Zeitungsinterview. Außerdem setze sich die Bundesregierung auf allen zur Verfügung stehenden Wegen dafür ein, die Landsleute in Freiheit zu bringen, so die Kanzlerin weiter. Leider werde das in einigen Fällen von der Türkei sehr erschwert, beklagte Merkel. Der Opposition reicht das alles nicht. Worte seien genug gewechselt, beklagt Grünen-Chef Cem Özdemir.
Sie hat die letzten Jahre gekuschelt mit Erdogan, in der Erwartung, dass das Kuscheln dazu führt, dass Erdogan freundlich wäre. Das Gegenteil war der Fall. Die Zeit des Prüfens, die muss jetzt vorbei sein. Jetzt braucht es klare Ansagen. Die Hermesbürgschaften müssen ausgesetzt werden. Es braucht eine Reisewarnung. Das ist die Sprache, die Erdogan versteht, wenn man sie sprechen möchte.
Ganz ähnlich argumentiert die Linkspartei. Nach Jahren der engen Zusammenarbeit jetzt den Druck Druck erhöhen zu wollen, sei wenig glaubwürdig. Der grüne Özdemir kritisiert außerdem, dass es nach wie vor deutsche Waffenexporte in die Türkei gebe.
Erdogan nimmt Geiseln und zur Belohnung kriegt er von uns noch Rüstungsgüter und wir sichern Investitionen in der Türkei ab. Was denn noch? Was muss der Mann denn noch machen, dass Berlin endlich aufwacht?
Im TV-Duell Anfang September hatten sich sowohl SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz als auch die Kanzlerin für ein Ende der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei ausgesprochen. Dies stieß aber bei den meisten europäischen Kollegen auf Ablehnung. Angela Merkel will in dieser Debatte mit der Türkei nun eher auf eine Aussetzung der europäischen Gespräche statt auf einen förmlichen Abbruch setzen.
Volker Schaffranke aus Berlin. Jeder, der einen Flug gebucht hat, kommt wohl lieber mit Verspätung an den Urlaubsort und wieder zurück nach Hause als gar nicht ans Ziel. Von Menschen, die zu Geschäftsterminen fliegen müssen, ganz zu schweigen. Die Fluggesellschaft Ryanair aber sieht das anders. Bis Ende Oktober will sie rund 2100 Flüge streichen. Jan Battani.
Begründet wird dieser Schritt mit mangelnder Pünktlichkeit. In den ersten beiden Septemberwochen sei die Quote auf unter 80% gesunken. Dies sei nicht akzeptabel, so Ryanair. Um größere Spielräume im eng gestrickten Flugplan zu schaffen, sollen nun bis zu 50 Flüge pro Tag ausfallen. Der Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg sagte auf NDR Info, er halte es für möglich, dass sich Ryanair mit dieser Entscheidung auch darauf vorbereite, einige Strecken der insolventen Air Berlin zu übernehmen. Ungeachtet dieser Hintergedanken befürchtet Schellenberg, dass die angekündigten Flugstreichungen negative Folgen für die Passagiere haben könnten.
Ryanair ist verpflichtet, den Fluggast umzubuchen. Das ist auf einigen Verbindungen vielleicht auch ganz gut möglich, wo es zum Beispiel zwei Flüge am Tag gibt, Hamburg-London, könnte so ein Fall sein, dann wird man umgebucht und wenn man das nicht möchte, dann muss man sein Geld komplett zurückerhalten. Dann steht man aber so ein bisschen vor dem Problem, dass bei anderen Fluggesellschaften wahrscheinlich kurzfristig nur teurere Plätze verfügbar sind. Das wird also finanziell durchaus eine Belastung darstellen.
Der Fluggastexperte Adrian Kreller sagte, Ryanair senke die eigenen Kosten auf dem Rücken der Kunden. Betroffene Passagiere hätten unter Umständen Anrecht auf eine Entschädigung von bis zu 600 Euro, unabhängig vom Ticketpreis. Dies sei der Fall, wenn die Airline den Passagier weniger als zwei Wochen vor dem geplanten Termin über den Ausfall des Fluges informiere.
In diesem Jahr, in der das 500-jährige Jubiläum der Reformation gefeiert wird, suchen die christlichen Kirchen Gemeinsamkeiten wie selten zuvor. Einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres sollte daher das ökumenische Fest werden, zu dem die evangelische und die katholische Kirche in Bochum eingeladen hatten. Unter dem Motto »Wie im Himmel, so auf Erden« fand eine Art Kurzkirchentag statt. Christina Maria Purkert war dabei.
Rund 850 Menschen sind der Einladung nach Bochum gefolgt. Sie alle sind ökumenisch interessiert und viele auch gemeinsam engagiert in sozialen Fragen. Christoph Descartes aus Magdeburg ist mit seiner Aktion Dein Grundgesetz gekommen.
Gesellschaftspolitisch muss Kirche ihre Stimme erheben, dass sie das besser gemeinsam tut. Das macht ein ökumenisches Fest deutlich.
Barbara Wagner vom Kita-Zweckverband des Bistums Essen sieht die Zukunft ihrer Arbeit ökumenisch.
Ich glaube, dass es gerade heute wichtig ist, auch in den Stadtteilen vertreten zu sein als evangelische und katholische Christen und nicht nur als evangelische oder katholische Kirche.
Genau das ist für Thomas Sternberg, den Präsidenten des Zentralkomitees der Katholiken, heute der Auftrag der Kirchen.
Die Menschen werden es nicht mehr verstehen, wenn wir als Christen nicht unseren Dienst gemeinsam tun.
Das ökumenische Fest hat im Ruhrgebiet stattgefunden, wo die sozialen Fragen mit Händen zu greifen sind. Bundestagspräsident Norbert Lammert, Bochumer durch und durch, war zu einem Impulsreferat zur Ökumene eingeladen. Ihm reicht es nicht, dass sich Katholiken und Protestanten gemütlich im neuen gemeinsamen Handeln einrichten. Versöhnte Verschiedenheit, dieser von verschiedenen evangelischen Kirchen vor Jahrzehnten als Formel für Gemeinsamkeit ausgehandelte Begriff, missfällt Norbert Lammert.
Dass die Christen ihr Verhältnis zueinander durch versöhnte Verschiedenheit für hinreichend definiert halten, ist mir schlicht zu wenig. Gelebte Einheit im Bewusstsein historischer Vielfalt, historisch gewachsener Vielfalt. So ähnlich könnte das Selbstverständnis lauten.
Diese Kritik hält Heinrich Bedford-Strom, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, für ein vermutlich katholisches Missverständnis. Lammert fragt auch, wie die Kirchentrennung aufrechterhalten werden kann, wenn doch die Lehrunterschiede überwunden sind. Das Argument, dass das Kirchen- und Amtsverständnis noch im Weg sei, lässt Lammert nicht gelten.
Liebe Leute, Kirchen- und Amtsverständnis, nicht Glaubensunterschiede. In welcher Welt leben wir eigentlich?
Für Kardinal Reinhard Marx, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, leben wir jedenfalls in einer Welt des ökumenischen Fortschritts.
Das Wort Kirchenspaltung zum Beispiel finde ich für die Realität, in der wir uns befinden oder in der wir auch ein solches Jahr erleben, als zu hart. Wir sind noch nicht so zusammen, wie wir uns das wünschen, aber wir sind doch Freunde. Wir sind doch keine Feinde.
Er wie auch sein evangelischer Freund Heinrich Bedford Strom sind froh darüber, dass das Reformationsjubiläum gemeinsam als Christusfest gefeiert wird. Das sei auch eine neue Qualität der evangelisch-katholischen Beziehungen in Deutschland. Auch die evangelische Kirchentagspräsidentin Christina Austerau freut sich über die neue Tonlage des Gesprächs.
In Klartext, wo stehen wir? Was haben wir noch vor? Wo wollen wir hin? Wie gehen wir miteinander um? Und weil es schon so viel Ökumenisches gegeben hat, können wir das zusammen besprechen. Wir reden hier nicht übereinander, wir reden miteinander. Auch gerne in der Abendmahlsfrage. Darauf hoffe ich und das wünsche ich und darauf vertraue ich.
Aus Bochum berichtete Christina Maria Purkert. Über die Neuigkeiten auf der 67. Internationalen Automobilausstellung der IAA haben die Fachjournalisten in den letzten Tagen bereits ausführlich berichtet. Über das Versprechen E-Auto und die Verführung SUV an den Ständen vieler Hersteller etwa. Nun hat die IAA ihre Pforten fürs Publikum geöffnet. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
Spätestens seit dem Mittag ist es in den Messehallen sehr voll. Vor allem an den Highlights drängen sich die Menschen. Unter anderem in der Festhalle, die komplett von Mercedes belegt ist, gibt es oft kein Durchkommen mehr.
Mir ist das zu voll, muss ich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet. Wir waren schon um 9 Uhr hier, um 9 Uhr schon brechend voll. Und ja gut, die wollen alle die Autos sehen, aber dass das so voll ist, hätte ich nicht gedacht. Macht teilweise keinen Spaß.
Hoch im Kurs stehen bei vielen Besuchern natürlich wie immer die Neuheiten und vor allem auch die leistungsstarken Autos.
Audi. Ich war jetzt bei Audi gewesen und Motorräder.
Brabus oder sowas, Mercedes halt. Ne? Und Ferrari bin ich super enttäuscht. Die haben, glaube ich, 7 Autos nur da stehen gehabt. Ne? Also das war jetzt wirklich nicht viel.
Viel wurde im Vorfeld über alternative Antriebe gesprochen und darüber, dass die Verkaufszahlen etwa von E-Autos noch immer so niedrig sind. Doch Interesse für dieses Thema scheint es bei vielen Besuchern zu geben.
Ja, wo die Entwicklung heutzutage hingeht, im Zuge auf Elektrifizierung oder Wasserstoffzelle, Hybridfahrzeuge und so weiter.
Hauptsächlich die Elektromobilität. Die interessiert mich, da werden wir ein bisschen Fokus drauf legen, aber ansonsten eigentlich alles.
Elektroautos würde ich auch so sehr bevorzugen. Leider fehlt mir bei Elektroautos der Sound, also der echte Sound. Man kann ihn zwar auch mit Boxen beisteuern, aber das ist einfach nicht dasselbe. Aber sonst finde ich Elektroautos auch nicht schlecht, weil die Designs ja auch gut sind. Ja.
Das Aufregerthema Diesel und die Diskussion um Fahrverbote scheinen viele Besucher hingegen eher gelassen zu sehen.
Da habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Nee, ich gucke eher ein bisschen nach dem Äußeren, so welches Auto mir da gefällt, nicht ob es Diesel ist, oder?
Ist so eine Modeerscheinung. Ich würde ihn trotzdem einen Diesel kaufen. Früher war er gut, jetzt auf einmal ist er ganz schlecht.
In diesem Jahr sind gleich mehrere chinesische Hersteller auf der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt vertreten. Einige davon das erste Mal. Und mittlerweile scheinen die Autos auch bei den westlichen potenziellen Kunden ganz gut anzukommen.
Ich kannte die Marke noch gar nicht, aber ja, sieht nicht schlecht aus für auf. Eigentlich so rein optisch, wenn man es mal ansieht.
Die IAA geht noch bis zum Sonntag in einer Woche. Wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen sollten Besucher mit längeren Wartezeiten an den Eingängen rechnen. Unter anderem werden konsequent Taschen durchsucht und Besucher abgetastet.
Autofans zieht es nach Frankfurt, die IAA, Freunde der bayerischen Festkultur dagegen nach München, wo heute, wie immer in der zweiten Septemberhälfte, das Oktoberfest eröffnet wurde. Birgit Rundner war dabei.
Das Ritual ist vertraut, alles wie immer.
3, 2, 1. Unser Fest auf eine friedliche Wiesn.
Und wieder hat Oberbürgermeister Dieter Reiter beim Anzapfen nur 2 Schläge gebraucht. Die erste Mass bekam dann traditionsgemäß der bayerische Ministerpräsident. Für Horst Seehofer eine willkommene Abwechslung im Wahlkampfstress.
Es ist ein Wohlfühltermin, das ist wahr. Aber ich bin so richtig stolz darauf, dass die Wiesn in keiner Weise politisiert wird. Das ist was Schönes. 8 Tage vor der Wahl, das würde der Wiesn nicht gut tun.
Die 16 Festzelte und fast 130 gastronomischen Betriebe waren kurze Zeit später so gut wie voll. Bis zu 10,95 Euro kostet die Mass in diesem Jahr. Der Stimmung tut es keinen Abbruch.
Ja, super geile Stimmung hier.
Wir kommen aus Düsseldorf, sind mit dem Zug hergefahren und ist einfach was komplett Neues. Also wir wohnen im Rheinland. Also selbst hier im Rheinland haben wir einen Kulturschock hier bekommen. Es ist einfach irre. Die Leute sind so offen. Wir haben eben mit Australiern, mit Engländern gesprochen. Das ist einfach irre. Das ist einfach super hier. Einfach phänomenal.
Noch im Hinterkopf haben manche freilich den Terroranschlag gestern in London.
Gedanken macht man sich natürlich schon, ja. Aber es kann überall passieren. Und die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Deswegen ist auch keine Frage, hier rauszugehen. Ja.
Man darf sich da nicht verrückt machen lassen, weil sonst darf man gar nicht aus dem Haus gehen. Ich fahre jeden Tag mit der U-Bahn, das kann genauso passieren. Weil wenn man daheim bleibt, dann haben die gewonnen. Und das wollen wir nicht.
Bereits nach Anschlägen mit Lastwagen in Nizza, Berlin und zuletzt Barcelona hatten die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen noch mal verschärft. Bis zu 650 Ordner sind bei den Zugangskontrollen im Einsatz, 200 mehr als im vergangenen Jahr. Die Polizei hat die Videokameras auf der Festwiese aufgestockt und auch Wiesenwirte haben nachgelegt. Wickerl Hagen vom Löwenbräuzelt.
Ich habe heuer das erste Mal an ein paar Ordnungskräfte diese Videokameras, die das sofort aufzeichnen.
Die mehr als 150 Standlbetreiber und Schausteller haderten am ersten Tag noch etwas mit dem Wetter.
Beim Regen ist das halt so, dass es ein bisschen mit gebremstem Schaum läuft.
Passt schon, es ist keine Euphorie, aber es wird ja besser.
Ich persönlich freue mich übers Wetter, weil wenn ich mich nicht freue, ist es auch schlecht. So schaut's aus.
Regenjacken und Plastikponchos waren heute genauso obligatorisch wie Dirndl und Lederhosen. Im Südteil des Geländes findet dieses Jahr wieder die Eudi-Wiesen mit historischen Fahrgeschäften und Blasmusik statt. Allein an diesem Wochenende erwarten die Veranstalter bis zu 500.000 Besucher. Bis jetzt spricht die Polizei von einem friedlichen Verlauf. Auch auf der Wiesensanitätsstation ist der Tag relativ ruhig verlaufen.
Ozaft ist beim Oktoberfest in München und wir kommen zum Sport vom Samstag mit Ina Kast.
Ja, wir blicken zunächst auf das Abendspiel in der Fußball-Bundesliga. Das heißt RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Aktuell sind knapp 26 Minuten gespielt und es steht 1:1. Leipzig ging durch ein Tor von Timo Werner mit 1:0 in Führung in der 17. Minute. Gerade eben konnte Torgan Azar dann für die Gladbacher per Foul-Elfmeter zum 1:1 ausgleichen. Der FC Schalke hat sich am Nachmittag mit 2:1 bei Werder Bremen durchgesetzt. Schalke profitierte dabei von einem Bremer Eigentor. Leon Goretzka besorgte kurz vor Ende dann den Siegtreffer. Sein Kollege Guido Burgstaller entsprechend glücklich.
Schön, dass wir heute hier gewonnen haben. Hier in Bremen ist es sehr schwer zu gewinnen. Bremen hat eine richtig gute Mannschaft. Man hat gesehen, dass es eigentlich sehr ausgeglichen war, dass es hin und her geht. Ich glaube, mit ein bisschen Glück am Ende haben wir das 2:1 gemacht. Hätte genauso gut in die andere Richtung gehen, aber wir haben gefightet bis zum Schluss. Jeder wollte den Sieg.
Ja, und das war schon der dritte Schalker-Sieg im vierten Spiel in dieser Saison. Bremen dagegen wartet weiter auf den ersten Saisonerfolg. Werder-Trainer Alexander Nuri.
Ja, der Spielverlauf ist natürlich extrem unglücklich für uns gelaufen. Die Art und Weise und so, wie wir gespielt haben, das war schon gut. Allerdings sind wir natürlich enttäuscht über das Ergebnis und natürlich sehr, sehr bitter, dass Max sich so schwer verletzt hat.
Ja, mit Max meint er Max Kruse, der sich heute einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat und mehrere Wochen ausfällt. Am Dienstag muss Werder nun ohne Kruse bei den ebenfalls kriselnden Wolfsburgern antreten. Der VfL musste sich heute dem VfB Stuttgart mit 0:1 auswärts geschlagen geben. VfL-Offensivmann Maxi Arnold hat an der Niederlage zu knabbern.
Manche zu vielleicht dann auch gedacht haben, wir müssen was Besonderes machen. Das ist uns phasenweise gut gelungen. Dann hat der letzte Pass wieder nicht geklappt. Dann war die Konzentration nicht vorhanden und das ist natürlich dann schwer. So kann man nicht erfolgreich sein.
Ja, erfolgreich dagegen der FC Bayern heute mit einem Stimmungsaufheller. Passend zum Start des Oktoberfests hat der FC Bayern heute mit 4:0 gegen Mainz gewonnen. Überraschender Tabellenfünfter ist der FC Augsburg nach einem 2:1-Sieg in Frankfurt. In der Formel 1 hat Ferrari-Pilot Sebastian Vettel gute Chancen, morgen die WM-Gesamtführung zurückzuerobern. Beim großen Preis von Singapur startet er morgen von der Pole-Position.
Streckenrekord, Wunderrunde, enthusiastischer Jubel noch im Cockpit seines Ferraris. Sebastian Vettel zeigte, wie gut er wirklich ist und wie sehr er diese härteste Strecke des Jahres in der Nacht Singapurs mag, mit einer Traumrunde am Ende des Qualifyings. Seine Bestzeit und die damit verbundene Pole Position ist auch deshalb für ihn so wertvoll, da sein stärkster Rivale im Kampf um die WM, Lewis Hamilton, in seinem Mercedes nur auf Platz 5 kam. Neben Vettel schaffte es der junge Red Bull-Pilot Max Verstappen auf Position 2 vor seinem Teamkollegen Danny Ricciardo und Ferrari-Mann Kimi Räikkönen.
Oliver Frick berichtete. Das Rennen in Singapur dann morgen um 14 Uhr unserer Zeit. Kurzer Blick noch zum Tischtennis. Die deutschen Tischtennisspielerinnen sind bei der Mannschafts-Europameisterschaft in Luxemburg ins Finale eingezogen. Dort treffen sie morgen auf Rumänien. In wenigen Minuten kämpfen dann auch die deutschen Männer um die Endspielteilnahme. Es geht gegen Slowenien.
Soweit das Sport mit Ina Kast und soweit das Echo des Tages an diesem Samstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.